Willkommen zu unserem ersten Podcast unserer Mandantenzeitschrift.
Hallo zusammen.
Und damit tauchen wir heute in eine wirklich tiefgreifende Analyse ein, die sich gewaschen hat.
Definitiv.
Wir haben nämlich die aktuelle Ausgabe der Cura Kontakt vor uns liegen und die inhaltliche Ausrichtung für diese intensive Besprechung heute, die ist absolut klar. Wir richten uns direkt an Sie.
Genau.
Ja, genau, an Sie, die Unternehmensführung, die Vorstände, die Geschäftsführungen in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft.
Eine Zielgruppe, die aktuell ja wirklich einiges aushalten muss.
Oh ja. Wenn man sich durch diesen enormen Stapel an Artikeln, Studien und Expertenkommentaren in der Ausgabe arbeitet, dann springt einem ein zentrales Motiv förmlich entgegen.
Mhm.
Es geht um Innovation unter Druck. Wir sprechen hier über eine Branche, die den Motor ihres eigenen Fahrzeugs quasi komplett neu konstruieren muss und das, während sie mit Tempo 130 über die Autobahn rast.
Das ist ein sehr passendes Bild. Denn dieser Druck, von dem Sie sprechen, der ist aktuell wirklich beispiellos.
Absolut.
Wir reden hier ja nicht mehr nur von den klassischen isolierten Problemen, also nicht nur ein reiner Fachkräftemangel oder temporäre finanzielle Engpässe.
Die kannte man ja schon.
Genau, die kannte man. Aber jetzt ist es die schiere Gleichzeitigkeit der Ereignisse, die den strategischen Spielraum für viele von Ihnen da draußen extrem einengt.
Es kommt halt alles auf einmal.
Richtig. Wir haben eine gewaltige Gesetzgebungswelle, rasante technologische Sprünge durch künstliche Intelligenz und gleichzeitig einen enormen Konsolidierungsdruck.
Und genau das ist die Mission unserer heutigen Besprechung. Wir wollen diese hochkomplexe Gemengelage für Sie entwirren.
Weil es eben nicht reicht, nur die Probleme zu skizzieren. Die Spuren dieses Stresses, die sehen Sie ja selbst jeden Tag in Ihren Budgets und Dienstplänen.
Genau. Vielmehr geht es uns heute darum, die Muster hinter diesen ganzen Nachrichten aufzuzeigen. Damit Sie fundierte, weitreichende Entscheidungen für die Zukunft Ihrer Organisation treffen können.
Mhm.
Okay, lassen Sie uns das mal aufschlüsseln. Und zwar direkt am konkreten Beispiel dieser großen Reformwelle, die uns jetzt im Jahr 2026 voll erfasst hat.
Da hat sich ja einiges aufgestaut.
Im Gesundheitswesen dominiert natürlich das Krankenhausanpassungsgesetz, das KHG.
Ja.
Das ist die logische, wenn auch hochkomplexe Konsequenz aus dem, was bereits 2024 mit dem Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz auf den Weg gebracht wurde. Ein furchtbares Wort übrigens.
Das stimmt, typisch deutsch eben.
Plötzlich dreht sich alles um die Zuteilung von Leistungsgruppen, um völlig neue Kooperationsmöglichkeiten im ländlichen Raum und natürlich um diese massive Verschiebung hin zur Vorhaltevergütung.
Und auch in der Pflege hat sich Grundlegendes getan.
Richtig, seit Januar 2026 ist das Befugniserweiterungsgesetz in Kraft, kurz BEEP.
Früher kursierte das ja unter dem Begriff Pflegekompetenzgesetz, das haben viele vielleicht noch so im Kopf.
Genau. Der Kern dahinter ist endlich die Stärkung der Eigenverantwortung der Pflegefachpersonen und ein radikaler Bürokratieabbau. Aber, und das ist ein großes Aber,
wenn man sich die begleitenden Finanzströme zu diesen ganzen Reformen ansieht, dann stößt man auf ein fast schon absurdes finanzielles Paradoxon.
Da fasst man sich wirklich an den Kopf.
Das wird in der aktuellen Cura Kontakt auch sehr, sehr scharf herausgearbeitet. Nehmen wir mal die Kliniken als Beispiel.
Gerne.
Auf der einen Seite hat der Gesetzgeber eine sogenannte Soforttransformationsförderung ins Leben gerufen.
Ein schönes Wort für eine Finanzspritze.
Exakt. 4 Milliarden Euro fließen da über einen Rechnungsaufschlag zwischen November 2025 und Oktober 2026 in das System.
Klingt ja erstmal super.
Für viele Häuser, die wirtschaftlich wirklich mit dem Rücken zur absoluten Wand stehen, liest sich das auf dem Papier wie eine lebensrettende Atempause.
Moment. Aber wenn ich mir die Zahlen im Bericht genauer ansehe, dann heißt das doch eigentlich, Berlin wirft Ihnen einen Rettungsring zu, bindet aber gleichzeitig einen schweren Amboss an Ihr Bein.
So kann man es ausdrücken, ja.
Fast im gleichen Atemzug wird den Krankenhäusern nämlich im Jahr 2026 durch das Aussetzen der Meistbegünstigungsklausel eine gigantische Summe wieder entzogen.
Genau das ist das Paradoxon.
Wir wissen ja, diese Klausel ist für Sie eigentlich der Garant dafür, von den höchsten ausgehandelten Preissteigerungen zu profitieren.
Richtig.
Wenn das jetzt wegfällt, zieht der Gesetzgeber faktisch 1,8 Milliarden Euro aus dem System ab. Und das nur, um die Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung zu stabilisieren.
Das ist der fatale Haken an der ganzen Sache. Es brauchte erst den Vermittlungsausschuss, um zumindest sicherzustellen, dass diese Absenkung nicht basiswirksam bleibt.
Also, dass sie im Jahr 2027 wieder ausgeglichen wird.
Korrekt. Aber für Ihr laufendes Geschäftsjahr 2026 bedeutet das eine extreme Belastung. Erst wird mit der einen Hand Liquidität zugeführt,
um sie mit der anderen Hand massiv abzuschöpfen. Da beißt sich die Katze doch in den Schwanz.
Absolut. Und das macht eine verlässliche, mehrjährige Liquiditätsplanung für Sie im Vorstand oder in der Geschäftsführung nahezu unmöglich.
Wie soll man da auch planen?
Wenn wir das mit dem großen Ganzen in Verbindung bringen, leitet sich daraus eine zwingende strategische Notwendigkeit ab.
Welche wäre das?
Wer als Träger wirtschaftlich unter starkem Druck steht, für den ist die Zeit des Gießkannenprinzips jetzt endgültig vorbei.
Keine Budgets mehr für alle ein bisschen.
Genau. Sie müssen jetzt eine schonungslose Stabilisierungsstrategie fahren. Das heißt harte Prozessoptimierung und Konsolidierung.
Und für die anderen?
Wenn Ihre Organisation hingegen wirtschaftlich stabil ist, dann ist genau jetzt das Zeitfenster für eine aggressive Wachstumsstrategie. Der Trend verschiebt sich unwiderruflich weg von rein stationären Großstrukturen.
Hin zu was genau?
Hin zu quartiernahen, flexiblen und vor allem digital gestützten Versorgungsmodellen. Da liegt die Zukunft.
Und das gilt interessanterweise auch für die Bereiche, in denen die Politik gerade auf der Bremse steht.
Das ist ein wichtiger Punkt.
In der Kinder- und Jugendhilfe oder der Eingliederungshilfe herrscht ja teilweise echter Stillstand. Beim Bundesteilhabegesetz sprechen Insider mittlerweile zynisch von einer Reform der Reform.
Ja, das hört man oft.
Und bei der inklusiven Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB 8i lässt der Referentenentwurf komplett auf sich warten.
Aber die klare Botschaft aus den Analysen der Zeitschrift ist:
Schockstarre ist keine Option.
Genau. Wer jetzt seine strategischen Projekte auf Eis legt, nur weil die letzten Details aus dem Ministerium fehlen, der verliert schlichtweg den Anschluss.
Sie müssen Ihr Leistungsportfolio jetzt agil anpassen und Ihre Teams beispielsweise in der ICF-orientierten Bedarfsermittlung schulen, völlig unabhängig vom politischen Tempo in Berlin.
Wobei diese Agilität, von der Sie sprechen, die lässt sich ohne ein robustes Fundament gar nicht realisieren.
Was meinen Sie mit Fundament in dem Kontext?
Ich spreche von Ihrer Verwaltung. All diese neuen Dokumentationspflichten, die ständigen regulatorischen Anpassungen, die komplexen Abrechnungsmodelle, das alles schlägt ja ungefiltert in den Backoffice-Bereichen auf.
Oh ja, die Verwaltung ist meistens der Flaschenhals.
Wir sehen in der Praxis, dass historisch gewachsene Verwaltungen, die oft noch sehr kleinteilig, extrem personenabhängig und mit unzähligen Medienbrüchen arbeiten, unter diesen Bedingungen schlichtweg kollabieren.
Das ist ein Punkt, den man in Strategie-Meetings gar nicht oft genug betonen kann. Die IT- und Verwaltungsabteilung darf nicht länger nur als der verlängerte Arm der Haustechnik gesehen werden.
So nach dem Motto, starten Sie mal den Server neu.
Genau das. Die Artikel machen unmissverständlich klar, dass es echte End-to-End digitalisierte Prozesse braucht.
Alles andere ist Stückwerk.
Es bringt Ihnen überhaupt nichts, wenn eine Rechnung zwar digital als PDF eingeht, dann aber ausgedruckt, manuell abgezeichnet, wieder eingescannt und per E-Mail in die Buchhaltung geschickt wird.
Ein Klassiker in vielen Häusern.
Leider ja.
Die Verwaltung muss vom reinen Kostenfaktor zum Treiber der Prozessinnovation werden. In diesem Kontext liefert Nils Wandtja in der Mandantenzeitschrift einen sehr scharfsinnigen Kommentar.
Den fand ich auch extrem stark.
Er analysiert das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität, kurz SWIK. Und sein Kernargument, das Sie als Entscheider unbedingt im Hinterkopf behalten sollten, lautet: Dieses Sondervermögen darf auf gar keinen Fall als eine Art Reparaturhaushalt für laufende Defizite missbraucht werden.
Obwohl die Versuchung da natürlich riesig ist.
Natürlich. Die Kassen sind knapp, also will man mit diesen Mitteln ausgleichen und einfach Löcher stopfen.
Das ist das klassische Phänomen. Man investiert in Konsum statt in die Zukunft. Man tilgt die Schlaglöcher der alten Straße, anstatt endlich mal die neue Autobahn zu bauen.
Sehr treffendes Bild. Und Wandtja warnt eben eindringlich davor. Diese Gelder müssen zwingend in strukturelle Sprunginnovationen fließen.
Was wäre das zum Beispiel?
Wir sprechen hier über den Aufbau von wirklich interoperablen Datenräumen. Über den massiven Ausbau der IT-Sicherheit.
Ein riesiges Thema aktuell.
Absolut. Die Bedrohung durch gezielte Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen im Gesundheitswesen ist präsenter denn je. Und wir sprechen über sektorübergreifende Versorgungsnetzwerke.
Das heißt, jeder Euro muss eine Rendite in Form von Zukunftssicherheit bringen.
Jeder Euro, den Sie aus diesen Fördertöpfen abrufen, muss messbar auf Qualität, Produktivität oder Klimawirkung einzahlen. Wenn die Mittel nur den Status quo finanzieren, schrumpft Ihr zukünftiger finanzieller Spielraum dramatisch.
Hier wird's jetzt wirklich interessant. Apropos finanzieller Spielraum, das Wort finanzielles Korsett ist da oft noch wahnsinnig höflich formuliert, wenn wir uns bestimmte Sektoren ansehen.
Sie spielen auf die Eingliederungshilfe an.
Genau. Wenn man sich die detaillierten Zahlen zu den Werkstätten für behinderte Menschen, also den WFBM in der Kurakontakt ansieht, das gleicht eher dem Versuch, in einer Zwangsjacke Bodenturn zu machen.
Die WFBM stehen ja extrem im politischen Rampenlicht derzeit.
Richtig. Sie sollen sofort inklusiver werden, Übergänge in den ersten Arbeitsmarkt garantieren und modernste digital gestützte Arbeitsformen anbieten.
Das Problem ist nur, die strukturellen und gesetzlichen Rahmenbedingungen stehen diesen hochtrabenden politischen Forderungen diametral entgegen.
Das System blockiert sich selbst.
Genau. Das System verhindert paradoxerweise genau die Innovation, die es lautstark fordert.
Lassen Sie uns das kurz auf die Praxis herunterbrechen, damit man versteht, wie absurd das ist.
Gerne.
Wenn Sie heute den Arbeitsbereich einer WFBM verantworten, schreibt Ihnen das Gesetz zwingend vor, mindestens 70% des erwirtschafteten Arbeitsergebnisses müssen sofort als Entgelt an die beschäftigten Menschen mit Behinderung ausgeschüttet werden. Ihnen bleiben also maximal 30%. Aber diese 30% sind keine freie Gewinnmarge, mit der Sie tun und lassen können, was Sie wollen.
Ganz im Gegenteil.
Sie sind streng zweckgebunden für spezifische Rücklagen. Wenn Sie als Geschäftsführung jetzt sagen, wir wollen 100.000 Euro in eine völlig neue, KI-gestützte Lernplattform investieren, um unsere Leute fit für den ersten Arbeitsmarkt zu machen, ja, wo soll dieses Risikokapital denn herkommen?
Eben.
Eine freie Gewinnverwendung ist faktisch ausgeschlossen. Und das strenge Gemeinnützigkeitsrecht deckelt mutige finanzielle Sprünge dann noch zusätzlich.
Und genau aus diesem Dilemma müssen Sie als Führungskraft aber einen Ausweg finden. Denn die Energie- und Sachkosten, die steigen parallel unaufhaltsam weiter.
Was raten die Experten im Heft?
Die Analysen raten hier ganz eindeutig zu kooperativer Skalierung. Wenn das klassische System Ihnen verbietet, durch normale Margen zu wachsen und Fixkosten zu senken, müssen Sie Synergien mit anderen Trägern erzielen.
Kooperation statt Konkurrenz?
Die Antwort liegt in Verbundmodellen und konsequenten Shared Services. Es gibt im Jahr 2026 einfach keinen rationalen Grund mehr, warum jede einzelne WFBM-Einrichtung eine eigene, hochkomplexe IT-Infrastruktur betreiben muss.
Oder eine eigene Lohnbuchhaltung.
Oder ein separates Flottenmanagement. Das ist schlicht ineffizient.
Und der zweite große Hebel, der im Heft beschrieben wird, zielt auf die Immobilien ab.
Die Sozialraumorientierung.
Genau, sozialraumorientierte Ansätze senken nicht nur die Kosten, sie erfüllen auch den politischen Auftrag. Wenn Sie Arbeitsplätze dezentral bei regionalen Unternehmen oder in kommunalen Verwaltungen auslagern, reduzieren Sie diese enormen Fixkosten.
Für den Unterhalt und die energetische Sanierung teurer, klassischer Werkstattgebäude.
Richtig. Das erhöht gleichzeitig die Durchlässigkeit in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Es geht hier also gar nicht darum, das System zu brechen, sondern die Systemgrenzen so intelligent wie möglich auszureizen.
Und diese intelligente Ausreizung von Systemgrenzen bringt uns unweigerlich zu den technologischen Werkzeugen, die genau das erst ermöglichen.
Wir reden über KI.
Künstliche Intelligenz. Die ist in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft endgültig aus der Science-Fiction-Ecke herausgetreten.
Gott sei Dank.
Sie ist im harten, administrativen und pflegerischen Alltag angekommen. Jahrelang hat die Branche ja unfassbare Mengen an Daten gehortet. Von elektronischen Patientenakten über komplexe Pflegedokumentationen bis hin zu endlosen Abrechnungshistorien.
Aber die lagen oft einfach nur ungenutzt in digitalen Silos herum.
Genau. Digitalisierung bedeutete häufig nur, dass der Stress jetzt auf einem flimmernden Bildschirm stattfindet, anstatt auf einem Blatt Papier.
Aber die Fallbeispiele, die in der Zeitschrift skizziert werden, die zeigen einen echten Paradigmenwechsel. Es geht nicht mehr um simple Digitalisierung. Es geht um prädiktive Steuerung.
Vorhersage statt Reaktion.
In großen Kliniken wird KI inzwischen für eine vorausschauende Belegungs- und OP-Planung eingesetzt. Das System analysiert historische Aufnahmezahlen, saisonale Krankheitswellen und, halten Sie sich fest, sogar Wetterdaten.
Wetterdaten sind ein massiver Faktor in der Notaufnahme.
Um Ihnen dann präzise vorherzusagen, wie viele Betten Sie am nächsten Dienstag auf der Kardiologie brauchen werden. Das verwandelt das tägliche reaktive Chaos in eine strukturierte, aktive Ressourcenplanung.
Und in der Sozialwirtschaft sehen wir ähnliche Durchbrüche.
Stimmt. Nehmen Sie die ambulante Pflege. Hier übernimmt die KI die extrem komplexe Tourenplanung. Fällt ein Mitarbeiter morgens spontan aus, berechnet das System in Sekundenbruchteilen die optimalen neuen Wegezeiten und Prioritäten.
Das ist eine massive und vor allem spürbare Entlastung für ein ohnehin chronisch überarbeitetes Personal.
Aber, und hier kommt jetzt die kalte Dusche.
So faszinierend diese Effizienzgewinne auch sind, sie bergen erhebliche regulatorische Fallstricke. Und die müssen Sie als Vorstände zwingend auf dem Radar haben.
Ab dem 2. August 2026 gilt ja die Europäische KI-Verordnung, der AI Act, in vollem Umfang.
Und dieses Gesetzgebungsverfahren, das hat Zähne. Gesundheits- und Sozialdaten sind extrem sensibel. Wenn Sie eine KI einsetzen, die Dienstpläne schreibt, Personalressourcen zuteilt oder bei diagnostischen Prozessen unterstützt,
was ja genau die Anwendungsfälle sind, die wir gerade so gelobt haben,
exakt, dann fallen diese Systeme fast unweigerlich in die Kategorie der Hochrisikosysteme.
Das bedeutet, Sie können sich jetzt nicht einfach eine smarte Software als nettes Gadget einkaufen und hoffen, dass alles reibungslos im Hintergrund läuft?
Nein, die Compliance-Anforderungen explodieren da förmlich.
Was heißt das konkret für die Träger?
Sie müssen als Betreiber rechtssicher nachweisen können, mit welchen Daten diese KI überhaupt trainiert wurde. Sie müssen ein weitreichendes Risikomanagement etablieren. Vor allem aber verlangt das Gesetz eine lückenlose menschliche Aufsicht.
Den Human in the Loop.
Richtig. Und die Erklärbarkeit der KI-Entscheidungen. Wenn ein Algorithmus eine bestimmte Pflegeressource verweigert, dann müssen Sie im Zweifel nachvollziehen können, warum.
Und wenn man das nicht kann?
Bei Verstößen gegen den AI-Act drohen empfindliche Bußgelder. Und, im schlimmsten Fall, persönliche Haftungsrisiken für die Geschäftsführung.
Die Implementierung von KI ist also längst keine reine IT-Frage mehr. Sie ist eine fundamentale strategische Compliance-Entscheidung.
Absolut.
Und Compliance ist eigentlich das perfekte Stichwort für das andere große Transformationsthema in der Zeitschrift. Nachhaltigkeit und ESG. Environmental, Social and Governance.
Der EU-Trilog dazu ist ja nun endlich abgeschlossen.
Ja, und diese wochenlange Hängepartie, die viele von Ihnen in der strategischen Planung so massiv verunsichert hat, die ist vorbei. Die Schwellenwerte für die sogenannte CSRD-Pflicht stehen fest.
Also die europäische Nachhaltigkeitsberichterstattung.
Wer als Trägerverbund über 1000 Mitarbeitende und mehr als 450 Millionen Euro Nettoumsatz aufweist, ist voll berichtspflichtig.
Mit allem, was dazugehört.
Das beinhaltet dann auch diese hochkomplexe, doppelte Wesentlichkeitsanalyse.
Da könnten jetzt viele kleinere oder mittelgroße Einrichtungen der Versuchung erliegen, mal tief durchzuatmen. Nach dem Motto, gut, wir bleiben unter diesen harten Schwellenwerten. Das Thema ESG schieben wir weit von uns.
Ist das nicht verständlich bei dem Druck?
Verständlich vielleicht, aber es wäre ein fataler strategischer Fehler. Für genau diese Organisation wurde nämlich der VSME-Standard entwickelt.
Das ist ein freiwilliger, etwas verschlankter Berichtsstandard, richtig?
Genau. Und warum Sie diesen Aufwand trotzdem treiben sollten, auch wenn er freiwillig ist. Weil Nachhaltigkeitskennzahlen längst zur harte ökonomische Währung geworden sind.
Stellen Sie sich vor, Sie sitzen vor Ihrem Bankberater, weil Sie einen neuen Trakt für Ihr Pflegeheim finanzieren wollen.
Da geht es dann ganz schnell ans Eingemachte.
Die Banken sind mittlerweile selbst stark reguliert und fragen zwingend ESG-Kennzahlen bei der Kreditvergabe ab. Wenn Sie hier blank ziehen und nicht einmal diesen freiwilligen VMSE-Standard bedienen können,
dann schnellen Ihre Zinskonditionen in die Höhe.
Oder Sie bekommen im schlimmsten Fall gar keinen Kredit mehr. Auch Versicherungen nutzen diese Daten mittlerweile für ihre Ratings.
Und vergessen Sie nicht den Personalmarkt. Im brutalen Kampf um junge Fachkräfte ist ein nachweisbar klimafreundliches, sozial agierendes Arbeitgeber-Image längst kein weicher Faktor mehr.
Sondern ein hartes Einstellungskriterium.
Um diese ganze regulatorische Wucht irgendwie handhabbar zu machen, stellt die Zeitschrift ein sehr interessantes Instrument vor.
Ah, das Curacon ESG-Radar.
Genau, das wurde sogar vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt gefördert. Es hilft Ihnen ganz konkret dabei, die ausufernden Datenanforderungen zu strukturieren.
Und man kann seine eigenen Kennzahlen mit aggregierten Branchenwerten benchmarken, was ich extrem spannend finde.
Bemerkenswert ist dabei vor allem die Verschmelzung mit unserem vorherigen Thema.
Der KI.
Richtig. In der Premium-Version des Radars arbeitet im Hintergrund ein integrierter KI-Agent. Dieser ist gezielt auf die aktuelle ESG-Regulatorik trainiert.
Und fungiert dann für Sie als persönlicher, dialogbasierter Sparringspartner bei der Strategieentwicklung.
Es zeigt einfach eindrucksvoll, wie sich dieser ganze regulatorische Druck durch den klugen Einsatz von Technologie bewältigen lässt.
Also, was bedeutet das alles für Sie? Das führt uns jetzt nämlich zu einem Bereich, der extrem wenig Fehler verzeiht und bei dem es für Sie als Führungskräfte absolut persönlich wird.
Sie sprechen die steuerliche Organhaftung an.
Im Magazin findet sich dazu ein brandaktueller Artikel. Und die unmissverständliche Botschaft lautet: Wenn in Ihrer Organisation steuerliche Pflichten grob verletzt werden, haften Sie als Vorstände und Geschäftsführer im schlimmsten Fall persönlich.
Und zwar mit Ihrem gesamten Privatvermögen.
Und falls Sie jetzt da draußen denken, ach, wir sind eine gemeinnützige GmbH, wir dienen einem guten Zweck, da wird das Finanzamt schon ein Auge zudrücken.
Vergessen Sie das ganz schnell.
Das ist eine brandgefährliche Illusion, oder?
Diese Illusion kann tatsächlich existenzbedrohend sein. Es gibt hier keinerlei Haftungserleichterungen für den Non-Profit-Sektor. Das Gesetz definiert 4 sehr klare Türöffner für die persönliche Organhaftung.
Lassen Sie uns die kurz durchgehen.
Erstens, es muss überhaupt eine Steuerschuld der Körperschaft vorliegen. Zweitens, eine gesetzliche Pflicht wurde verletzt.
Das fängt ja schon bei fehlerhafter Buchführung an.
Oder geht bis zu verspätet abgegebenen Voranmeldungen. Drittens muss genau diese Pflichtverletzung ursächlich für den Steuerschaden sein. Und der 4. oft entscheidende Punkt:
Es muss Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen.
Genau.
Und diese grobe Fahrlässigkeit ist in der Praxis ja viel schneller erreicht, als man oft glaubt.
Oh ja.
Ein kurzes Gedankenexperiment. Sie sind Geschäftsführer eines großen Trägers. Ihre Buchhaltung klassifiziert einen eigentlich kommerziellen Betriebsteil fälschlicherweise jahrelang als steuerbegünstigten Zweckbetrieb.
Ein Klassiker bei Betriebsprüfungen.
Irgendwann steht die Prüfung dann vor der Tür und plötzlich geht es um massive Steuernachzahlungen. Sie können sich als Geschäftsführer dann nicht einfach hinstellen und sagen, dafür haben wir einen kaufmännischen Leiter, ich habe das delegiert, das ist nicht mein Ressort.
Ganz im Gegenteil. Eine saubere, schriftlich fixierte Ressortverteilung innerhalb der Geschäftsführung ist zwar ein absolutes Muss, um Klarheit zu schaffen, aber, und das ist das Wichtige, sie entbindet sie niemals von ihrer übergreifenden Überwachungs- und Interventionspflicht.
Sie tragen als Gesamtorgan die Verantwortung.
Die einzige Möglichkeit, sich im Ernstfall vor diesem Vorwurf der groben Fahrlässigkeit zu schützen, ist die sogenannte Exkulpation. Sie müssen sich entlasten können.
Und wie baut man diesen Schutzschild in der Praxis auf? Ein paar schöne Richtlinien im Intranet werden da ja kaum reichen.
Ein Papiertiger nützt Ihnen vor dem Finanzamt rein gar nichts. Sie benötigen zwingend ein gelebtes, nachvollziehbares Tax-Compliance-Management-System.
Ein sogenanntes TCMS?
Das bedeutet, Sie müssen Risiken systematisch erfassen, das Vier-Augen-Prinzip wirklich hart durchsetzen, Kontrollen lückenlos dokumentieren und klare Eskalationswege definieren.
Und wenn es dann zum Schadensfall kommt?
Wenn Sie der Finanzbehörde beweisen können, dass Sie ein solches System nicht nur angeschafft, sondern aktiv überwacht und Ihre Mitarbeiter regelmäßig geschult haben, dann und wirklich nur dann haben Sie eine realistische Chance, der persönlichen Haftung zu entgehen.
Das ist zweifellos ein Thema, das man sofort nach dem nächsten Management-Meeting ganz oben auf die Agenda setzen muss.
Definitiv.
Ähnlich akut ist übrigens auch eine Entwicklung im Energiebereich. Das war für mich eine der größten Überraschungen bei der Lektüre der Zeitschrift.
Die Kundenanlagen, ja?
Viele ihrer Einrichtungen betreiben ja eigene Energieanlagen. Vielleicht ein kleines Blockheizkraftwerk für den Klinikcampus oder großflächige Solaranlagen auf den Dächern der Pflegeheime, um sich nachhaltig und günstig selbst zu versorgen.
Das wurde ja auch politisch immer so gewollt und gefördert.
Bisher flogen diese Konstrukte meist recht komfortabel unter dem Radar des Energiewirtschaftsgesetzes. Sie waren geschützt durch den Status als sogenannte interne Kundenanlagen.
Dieser rechtliche Schutzraum ist allerdings in sich zusammengefallen.
Durch ein Urteil, richtig.
Ein weitreichendes Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom November 2024. Das hat die bis dahin gültige deutsche Definition der Kundenanlage faktisch gekippt. Der Bundesgerichtshof sah sich daraufhin gezwungen, seine etablierte Rechtsprechung komplett aufzugeben.
Und die Konsequenzen für die Betreiber solcher Anlagen sind massiv und vor allem extrem kostspielig.
Um es milde auszudrücken.
Wenn Sie bisher dachten, Sie betreiben dann nur eine clevere Solaranlage für den Eigenbedarf, sind Sie jetzt plötzlich rechtlich einem Verteilernetzbetreiber gleichgestellt. Sie werden behandelt wie ein kleines Stadtwerk.
Mit allen Pflichten.
Das bedeutet, Sie müssen auf einmal Netzentgelte hochkomplex kalkulieren, bei den Nutzern auf dem Campus erheben und gegenüber der Bundesnetzagentur völlige Transparenz nachweisen.
Die bürokratische Regulierung explodiert an diesem Punkt.
Und die wirtschaftliche Rentabilität, mit der Sie diese Anlage ursprünglich mal durchgerechnet haben, die sinkt dramatisch ab.
Es ist ein geradezu schmerzhaftes Paradebeispiel dafür, wie ein externer regulatorischer Schock eine funktionierende, eigentlich auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Strategie über Nacht ad absurdum führen kann.
Gibt es da keinen Bestandsschutz?
Der Gesetzgeber hat immerhin erkannt, dass man die Infrastruktur nicht von heute auf morgen umbauen kann. Es gibt eine Übergangsfrist.
Bis wann?
Für Bestandsanlagen greifen diese neuen drakonischen Vorgaben erst ab dem 1. Januar 2029.
Das klingt zunächst nach einer komfortablen Vorlaufzeit.
Aber wenn Sie bedenken, wie lange es dauert, juristische Gesellschaftsstrukturen aufzubrechen, Anlagen gegebenenfalls physisch umzurüsten oder rechtlich in separate Netze auszugliedern, dann ist das Zeitfenster extrem eng.
Diese Frist ist also keine Erlaubnis zum Abwarten.
Nein. Es ist eine harte Planungsphase. Sie müssen Ihre Energiesysteme jetzt juristisch prüfen und die Business Cases komplett neu aufsetzen.
Bevor wir diese umfassende Analyse für heute abschließen, gibt es noch eine sehr persönliche Note aus dem Editorial der Cura Kontakt, die in Zeiten dieses ständigen, fast schon atemlosen Wandels eine Erwähnung verdient.
Da geht es um Tobias Alkemper.
Richtig. Der Sprecher der Geschäftsführung von CuraCon verabschiedet sich am 31. März 2026 nach 26 prägenden Jahren in den Ruhestand. Ein Vierteljahrhundert in dieser Branche, das ist eine beeindruckende Konstante. Er hat zahllose Träger durch unzählige Reformwellen begleitet.
Eine echte Zäsur für das Unternehmen. Und ein Spiegelbild dafür, wie sehr sich die handelnden Personen und die Rahmenbedingungen über die Jahrzehnte gewandelt haben.
Bevor wir uns verabschieden, bin ich ganz am Ende des Hefts noch über eine Zahl gestolpert. Die hat mich wirklich innehalten lassen. Und sie rückt all diesen Druck, über den wir heute gesprochen haben, noch einmal in ein völlig neues Licht.
Ich ahne, welche Zahl Sie meinen.
Im Jahr 2024 haben die evangelische und die katholische Kirche in Deutschland zusammen mehr als 1 Million Mitglieder verloren. Über 1 Million Menschen. In nur einem einzigen Jahr.
Das ist eine historische Dimension.
Da die Kirchen und ihre riesigen Wohlfahrtsverbände die absolut zentralen Träger unserer sozialen Infrastruktur sind, von der Kita über das Krankenhaus bis zum Pflegeheim, ist das ein unvorstellbarer Aderlass.
Die Kirchen reagieren natürlich schon. Sie bündeln Verwaltungen und legen pastorale Räume zusammen. Aber das wirft eine wichtige Frage auf.
Welche?
Diese nackten, harten, demografischen Daten zwingen uns zu einer sehr provokanten Überlegung, die Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerne in Ihre nächsten strategischen Klausurtagungen mitnehmen dürfen. Wird dieser beispiellose Mitgliederschwund und der damit unweigerlich verbundene finanzielle Einbruch am Ende vielleicht der brutalste, aber gleichzeitig effektivste Katalysator sein, den diese Branche je erlebt hat?
Sie meinen, dass gar nicht die Politik treibt?
Genau. Wird es am Ende nicht die Politik mit ihren gut gemeinten Reformgesetzen sein, sondern schlichtweg die harte ökonomische und demografische Realität der Kirchen, die die Gesundheits- und Sozialwirtschaft dazu zwingen, sich radikaler, schmerzhafter und innovativer neu zu erfinden als jemals zuvor?
Ein extrem starker, wenn auch unbequemer Gedanke zum Schluss. Ist die nackte Existenzkrise am Ende der einzig wahre Motor für echte Innovation?
Man könnte es fast annehmen.
Wir sind damit am Ende unserer intensiven Besprechung angekommen. Wir hoffen, wir konnten Ihnen heute einen klaren, ungeschönten Überblick über das Thema Innovation unter Druck geben.
Es war eine Menge Stoff.
Sie haben gesehen, wo die regulatorischen Minenfelder liegen. Aber auch, wo Sie durch KI, Kooperationen und mutige Prozessanpassungen Ihre Zukunftsfähigkeit sichern können. Nutzen Sie die Spielräume, rüsten Sie sich rechtlich gegen die Haftungsrisiken ab und machen Sie Ihre Verwaltung zum echten Treiber der Veränderung. Bleiben Sie neugierig und vor allem bleiben Sie anpassungsfähig. Bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.